Dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Talk. Es ist nicht der Marc mit mir hier, wie erst angekündigt, sondern die Christine ist mit hier. Hallo Christine.
Hallo, hi.
Genau, die Christine ist eine Kollegin vom Marc, die jetzt gerade ganz, ganz kurzfristig eingesprungen ist. Also ich glaube so insgesamt vor 5 Minuten oder so.
Kommt hin, ja.
Und genau, sie arbeitet mit dem Marc zusammen im Bereich User Research und es geht jetzt um Usability-Barrieren beim Privacy-Enhancing-Methoden und mit welchen Technologien und welchen Methoden man diese Barrieren besiegt. Und da bin ich jetzt selber schon ganz, ganz, ganz gespannt, weil dieser Gap zwischen sicher und bequem. Ja, also Usability ist ein ganz, ganz großes Thema und ich habe jetzt schon den Stift im Anschlag und kann ganz viel mitschreiben. Ihr könnt uns gerne Fragen einreichen, bitte über Mastodon oder Twitter mit dem Hashtag PW20 oder PW20Online oder über unser Fragenformular auf der Webseite mit dem Button Frage stellen. Und jetzt Bühne frei für die Christine.
Geht schon?
Ja, klar.
Okay, super. danke, Claudia, für die Anmoderation. Und es freut mich, dass ich heute dabei sein darf, ganz kurzfristig für meinen Kollegen. Vorweg, ich würde mich am Ende ganz über viele Fragen freuen. Also alles einreichen, immer her damit, dafür sind wir heute da. Und wie schon gesagt, möchte ich heute mal ein bisschen davon berichten, wie wir Themen unter anderem wie das Thema Privacy mit User Research und User Centered Design und Usability Methoden versuchen anzugehen. So, ich schalte mal eine Slide weiter. Genau. Als Prämisse nehme ich oder als vorweg, ja, als Prämisse ist das Privacy-Paradoxon. Das heißt, obwohl Leute sich Sorgen machen um ihre persönlichen Daten, gehen sie doch sehr, ich würde nicht sagen lax, aber sehr unvorsichtig damit um. Wie zum Beispiel, dass nicht vielen oft bewusst ist, was passiert, wenn sie persönliche Inhalte auf Social Media posten oder was generell passiert, wenn man online einkauft oder generell, was es heißt, mit dem Smartphone oder das Smartphone zu verwenden, welche Daten mitgeschickt werden und wie man oder was man dagegen machen kann, sind zum Beispiel ganz klassisch UX oder User Research Methoden. Oder aber auch User-Testing. Es gibt hier ganz klassisch qualitative Methoden, wo man fragt, okay, wo man sich wirklich die Nutzerin hernimmt und schaut, wo sind die Probleme, was ist missverständlich oder warum passieren diese Probleme, wenn man so lax Informationen teilen kann, obwohl man sich so sehr Sorgen darum macht. Oder man testet dann bereits bestehende Systeme, um diese auf hinsichtlich der Privacy zu verbessern oder dass sie sicherer gestaltet werden, dass die Nutzerinnen sich auch sicherer fühlen, wenn sie das vor allem digitale Produkt benutzen. Das ist immer ein gutes Beispiel aus dem echten Leben. Design versus User Research. Oft denkt man sich, okay, gut, ich habe jetzt das beste Design, ich habe es cool gemacht, die Leute werden total drauf abfahren und das genauso nutzen, wie ich es mir vorstelle, versus die Realität, was die Userinnen dann tatsächlich machen. Und darum geht es im User Research. Im ersten ist seine Kundinnen, seine Nutzerinnen genau zu verstehen, wie sie nutzen und warum sie was wie nutzen. Wie gut auf diesem Bild zu sehen ist, längs ist der Weg, der eigentlich designt wurde zum Benutzen. Und rechts ist dann tatsächlich die Realität, wie es dann benutzt wird. Genau. Ganz kurz. Eine gute Methode ist das User-Centered Design, ein ISO-zertifizierter Prozess, der runtergebrochen in 4 Schritten durchgangen werden kann. Man hat am Anfang entweder eine Produktidee oder ein bereits bestehendes Produkt, welches man verbessern möchte und geht dann in den zweiten Schritt über. Es gibt ganz, ganz viele UCD-Methoden, die man anwenden kann. Natürlich kommt es darauf an, in welcher Produktphase man ist oder ob das schon ein bestehendes Produkt ist, wie zum Beispiel einfach Interviews, User-Tests. Dann gibt es Sachen wie Card-Sorting oder die Persona-Methode oder Cultural Probing Kits, die man einsetzt, um eben User-Feedback zu holen und dies sofort in seine Entwicklung einfließen zu lassen oder beziehungsweise in das Produkt, in die Produktverbesserungen. Und das macht man dann, wenn es beim ersten Mal klappt, ist gut. Wenn nicht, kann man das so oft machen, bis man den erwünschten, gewünschten, das gewünschte Outcome hat. Genau. Und was es bringen soll, ist, die Benutzerinnen, die Userinnen sollen das Produkt ja gerne nutzen. Sie sollen sich sicher fühlen, wenn sie es nutzen. Sie müssen auch oder sie sollten verstehen, was sie tun, wenn sie es nutzen. Und das mit einer sehr guten User Experience. Wenn man das regelmäßig macht oder systematisch in seine Produktentwicklung einbaut, kann man sofort Features oder Potenziale identifizieren, die zu einer höheren Akzeptanz beziehungsweise zu weniger Barrieren in der Usability und somit auch in der Benutzung des Produktes führen. Und ganz wichtig ist, dass man damit auch Fehlentwicklungen vermeidet, was natürlich auch in weniger Kosten resultiert. Wie vorhin schon erwähnt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, kommt immer darauf an, okay, gut, wer sind meine Benutzerinnen, was ist mein Produkt? Ich habe hier mal drei Beispiele mitgebracht, die sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Interviews, im Einzelinterview oder im Gruppeninterview, je nachdem. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der Gruppe, wenn sich eine schöne Gruppendynamik entwickelt, kriegt man ganz viele Insights, in die man so in der Entwicklung auch niemals gedacht hätte. Und es ist immer, es ist immer gut zu wissen, dass die das Produkt in Zukunft nutzen werden, die Userinnen, was sie sich eigentlich vorstellen, wie sie es benutzen wollen. Und dieser qualitative Insight ist in der Entwicklung sehr, sehr wertvoll. Wenn man keine Zeit hat, wie zum Beispiel jetzt Interviews in der Gruppe durchzuführen, weil durch Corona, man darf sich nicht mit 10 Leuten im Raum treffen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, alles online durchzuführen, was auch ein positiver Effekt ist von Online-Service ist, dass man mehr Daten sammeln kann, mehr Meinungen seiner Kunden einholen kann in einer kürzeren Zeit und damit halt diverse Auswertungen fahren kann, nicht nur Bewertungen, sondern auch Features abfragen oder Fragen, was nicht gefällt, was bleiben sollte. Oder dann tatsächlich, wenn man einen Prototypen hat in der Entwicklung wenn man einen Prototypen hat, sei es jetzt schon ein Click-Prototyp oder nur ein gemockter Prototyp oder ein Paper-Pencil-Prototyp, kann man den bereits schon mit Userinnen testen und schauen, fühlen sie sich zum Beispiel sicher, wenn sie das benutzen, was muss grundlegend verändert werden, was passt überhaupt nicht, was ist gut. Das sind so die ersten Möglichkeiten oder die gängigsten auch, die bekanntesten, die man nutzen kann, um sein Produkt auch sehr sicher zu machen und vor allem auch den Nutzerinnen das Gefühl zu geben, dass sie sich sicher fühlen in der Nutzung mit dem Produkt. Und daraus leitet man natürlich Optimierungspotenziale ab, wie neue Designvorschläge, Redesign, sogenannte Quick Wins, was man ganz schnell machen kann und mit ganz wenig Aufwand einen ziemlich großen Effekt hat. Man, ganz, ganz banales Beispiel, man schiebt einen Button irgendwo anders hin. Man kann fehlende Funktionen hinzufügen, man kann aber auch längerfristige Entwicklungen planen, die dann natürlich ein bisschen kostspieliger sind. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, man kriegt auch Feedback, was man gar nicht ändern soll, was Userinnen kennen wollen, lieben und auf jeden Fall behalten wollen. Das kennt sicherlich jeder von uns aus der privaten Nutzung mit diversen Produkten. Und naja, wie so ein Projekt in der Regel abläuft, ist, man schaut sich an, wo ist das Produkt, in welcher Phase, ist es neu, ist es eine Idee, ist es schon fertig, schaut sich die Zielnutzerinnen an, die Zieluserinnen, entscheidet sich für eine Methode, führt sie über einen gewissen Zeitraum durch und kann dann kann die Ergebnisse auswerten. Je nachdem, was für ein Ziel man hat mit seinem Produkt. Das habe ich jetzt schon alles mit erzählt. Ich möchte euch hier nur ein ganz gängiges Beispiel zeigen, was User Research bewirken kann. Ist, man kennt es eh, die Fernbedienung, wenn man fernschaut. Und normalerweise kennt man ja den Knopf, auf den man drückt. Und es sind ja nur 4 oder 5 Knöpfe, die man braucht beim Fernsehen. Einschalten, ausschalten, lauter, leiser. Hin und wieder den Menüknopf und sonst eigentlich nicht die gefühlten 20, die drauf sind. Also wenn man das vorher befragt hätte, hätte man sich viele Knöpfe sparen können, weil man sieht es auch nach 5 Jahren Nutzung. Einige kann man nicht mehr lesen und die anderen sind wie neu. Also das haben auch einige gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, sie kennen das auch. Und das resultiert darin in einer sehr nützlichen Fernbedienung, wenn man vorher seine Nutzerfaktoren sich denkt, okay, gut, was brauche ich eigentlich drauf? Sie ist kleiner, sie ist kompakter, das heißt, sie ist für die Entwicklung in Anführungsstrichen günstiger und der User ist aber happier und viel glücklicher, weil er hat das, was er haben möchte. Genau, und all in all ist, was wir damit sagen wollen, ist, man sollte immer schauen, dass man nicht zu sehr auf die Features im Produkt geht, sondern tatsächlich auf die Aufgaben im Produkt geht. Das ist so der Sinn im User Research und zu schauen, okay, gut, verstehen die Userinnen die Aufgaben? Was wollen sie eigentlich mit dem Produkt erreichen? Was ist die Aufgabe hinter dem Produkt? Nicht nur an fancy Features denken, weil die in der Regel, wie man gerade zum Beispiel bei der Fernbedienung gesehen hat, nicht unbedingt immer was bringen oder in der Nutzung der Userinnen resultieren. Und ganz zum Schluss noch, wir versuchen gerade in einem Forschungsprojekt das Thema über User-Akzeptanz heranzugehen, auch zu schauen, okay, wie wird Privacy akzeptiert in zukünftigen Projekten, Softwareprodukten und versuchen, das ist wie gesagt ein Forschungsprojekt von der FFG gefördert, versuchen das Thema mal von einer wissenschaftlichen Seite anzugehen und hoffen, da eine Lösung zu finden. Okay, Moment, sorry, ganz kurz. Das wäre der Kollege, der heute eigentlich gesprochen hätte und wir sind zu dritt. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, freue ich mich sehr gerne. Dankeschön und danke für die Möglichkeit.
Ja, großartig. Also ich glaube, du hast da gerade ganz, ganz viele spannende Sachen schon angesprochen. Und wir haben tatsächlich auch schon direkt einen ganzen Teil Fragen, die hier gerade reinkommen.
Oh je, okay.
Aha. Genau, lass mal gerade ganz kurz drauf schauen. Ich muss hier gerade ganz kurz scrollen im Nebenfenster. So. Die erste Frage, die wir bekommen haben, was sind gute Ansätze oder Methoden, Standards mit UX im Hinterkopf zu entwickeln?
Okay. Naja, was ich immer sage, ist in der Regel so früh wie möglich anfangen, auch bei der ersten Idee, die man hat, einfach nur zum Freund, zur Nachbarin oder zum Kollegen gehen und einfach mal pitchen und hören, was sagen die überhaupt. Und dann das ist so der Ansatz, den ich will, aber sonst, wie gesagt, muss man immer schauen, wie weit das Produkt ist, wo man steht und was für ein Feedback man eigentlich erhalten wollte. UX, wir praktizieren das als eine sehr customized Lösung, obwohl man immer ein Interview machen kann, ist es natürlich immer sehr angepasst an die Nutzerinnen bzw. die Aufgaben des Produktes.
Also ich kenne es jetzt zum Beispiel von TestleserInnen bei Büchern. Was ich jetzt schreibe, immer Menschen aus der Zielgruppe und Menschen, die ganz bestimmt nicht die Zielgruppe sind, aber die dann vielleicht auf andere Dinge achten. Macht ihr das vielleicht bei der User Research da ähnlich?
Okay, du meinst, dass man nicht nur die zukünftigen Nutzerinnen, sondern auch die, die es auf gar keinen Fall nutzen werden,
Oder die, die es vielleicht versehentlich mal nutzen werden oder denen das halt irgendwo mal unterkommt, weil sie, wir kennen das alle, Weihnachten dann halt die Geräte der Familie wieder fixen dürfen.
Okay, gut. Haben wir bis jetzt so noch nicht gemacht, aber ist sicherlich auch eine gute Methode, um komplett fremdes oder anderes Feedback zu erhalten, ja. Mhm.
Die nächste Frage. Die finde ich jetzt sehr knifflig selber. Welche Software ist für PGP-Mail am benutzerfreundlichsten? es kam noch ein Hinweis dazu. Thunderbird 78. Sternchen kann derzeit viel noch nicht. Empfängerregeln, Keys ohne matchende E-Mail-Adressen in der UID und so weiter. Also da hakt es auch gerade noch ein bisschen.
Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Kann ich leider nicht beantworten. Ich bin sehr ehrlich.
Es ist aber auch eins unserer größten Usability-Probleme im Bereich Datenschutz, Privacy, dass wir die Sache mit dieser E-Mail-Verschlüsselung nicht auf Kette kriegen, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Ja. Also, hast du da vielleicht irgendwie einen guten Hinweis für alle, die jetzt noch ein bisschen Zeit überbrücken müssen, bis wir da vielleicht eine funktionierende Lösung haben?
Wow. Nein, tut mir leid.
Oder irgendeinen guten Tipp, was man oder wie man auch nicht so geile Lösungen gut erklärt kriegt?
Nicht so. Ja, ich bin halt immer auf Foren unterwegs und lest mir halt immer durch, wie es andere gelöst haben. Irgendwie merkt man, dass gewisse Probleme doch häufiger bei vielen zeitgleich auftreten. Und da gibt es immer jemanden, der schon eine Lösung gepostet hat. Also das ist meine Herangehensweise.
Ja. Ich glaube, da haben wir alle ein bisschen dran zu knapsen, dass wir halt eben nicht so geile UX-designte Dinge halt haben, die wir halt haben.
Ja. Und, ich weiß, was du meinst. Entweder schaut super fancy aus oder es schaut sicher aus. Und wenn es sicher ausschaut, du weißt, was ich meine, oder?
Genau, dann wird es keiner benutzen.
Ja, ich kenne das.
Wie gehst du da selber mit um?
Oh, ich habe da ein ziemlich zwiegespaltenes Verhältnis. Es ist schwierig. Ich versuche es, aber ich hin und wieder verfalle ich dann in Verhaltensmuster, wo ich in die Convenience-Ecke greife, wenn ich das mal so sagen darf, und einfach das nutze, was halt schnell geht. Weil ich brauche dann ziemlich viel Zeit, um mich in diese sicheren Tools einzuarbeiten. Ich bin jetzt nicht so der, ich bin halt der ganz normale PC-Nutzer, weißt du? Und da brauche ich halt hin und wieder länger. Und wenn ich dann keine Zeit habe, dann wird es halt Convenience. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ja, die Klassiker, die man eh kennt.
Ja. Das ist aber, glaube ich, ein Ding, da fallen wir alle irgendwie ziemlich sicher rein. Weil gerade wenn es stressig ist, wenn wir schon vielleicht auch von was anderem irgendwie genervt sind, ja, oder wenn es uns in dem Moment überfordert, auch wenn wir vielleicht an einem anderen Tag, einem besseren Tag uns da locker einfach mal kurz mit auseinandergesetzt hätten. Es gibt einfach diese Tage, da ist einfach so, nee, komm, heute nicht.
So die Scheuklappen, ne? Ja, ich weiß, ja. Das ist schade.
Gibt es dazu eigentlich auch Research? Also zu diesem Userverhalten von Scheuklappe und nee, heute nicht. Gibt es da auch eine Research zu, wie man da oder das halt
zu diesem ganzen Overload.
Genau, dass man das halt irgendwie serviceseitig ein bisschen abfangen kann?
Ah, sicher. Mir fällt jetzt zwar gerade nichts ein, aber es ist bestimmt schon erforscht worden, ja. Tut mir leid.
Kein Ding, nee. Ich stelle jetzt hier auch gerade auch ein paar Fragen einfach so direkt aus dem Handgelenk, was mich jetzt auch tatsächlich interessiert. Also ich war ja auch bei so zwei, drei Projekten dabei, wo es dann halt eine längere Research-Phase gegeben hat. Allerdings halt projektmanagementseitig und nicht halt wirklich in der Umsetzung.
Okay.
Da habe ich dann so einen etwas anderen Blick nochmal drauf. Ich habe hier gerade noch eine Frage reinbekommen. Welche Passwortmanager und Backup-Lösungen kannst du empfehlen?
Also wir nutzen G Suite for Business. Ich weiß, es tut mir leid.
Oh, weia, okay. Aber da ist dann halt wahrscheinlich auch wieder das Ding, was du, wo wir in den Bereich kommen, dass halt gerade eben Google und Facebook und so weiter, aber gerade Google, die sehr viel Geld in die Research gesteckt haben zu Usability.
Und auch zu Sicherheit in dem Sinne. Man fühlt sich zwar nicht immer, aber vor allem, wenn man fürs G Suite zahlen wir ja. Das ist ja jetzt nicht die freie Lösung, die man quasi sonst benutzt. Das ist ja fürs Unternehmen. Also das ist dann nochmal eine Spur safer. Zumindest wirkt so, ja.
No, hast du gerade zu diesem ganzen Research-Bereich oder zu dem ganzen Bereich, wie viel Geld letztendlich auch in diese Erforschung geflossen ist, wie UserInnen die Services verwenden, gerade noch ein paar Infos?
Meinst du das? Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Wo wir gerade bei Google waren, Google hat ja sehr viel des Firmenumsatzes tatsächlich in diese Research gesteckt. Hast du da vielleicht noch ein paar zusätzliche Infos?
Wie das vergleichsmäßig andere machen, meinst du?
Genau, oder halt auch so zahlenmäßig.
Nein, da habe ich keine Zahlen. Tut mir leid.
Gar kein Ding. Wir haben noch eine Frage, und zwar UCD lebt auch von vielen Daten über Benutzerverhalten, also von verschiedenen Formen des Tracking. Das ist tendenziell nicht so privacy-freundlich. Wie kann man diesen Widerspruch auflösen?
Das ist dieses ja, okay, gut. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist, dass man User Research betreibt und Verhalten über Daten versucht zu verbessern und da quasi monitort, oder?
Schwierig. Wir hatten damals zum Beispiel auch so Fokusgruppen, Einzelgespräche und so weiter, wo die Leute dann halt auch konkret wussten, dass sie gerade Teil einer Research sind. Also das gibt es ja sonst auch noch.
Also in der Regel muss man, also wir informieren die Leute immer, dass sie Teil eines Research sind. Also das geht auch gar nicht anders. Wir fragen jetzt nie jemanden, ohne dass er weiß, warum wir fragen, wozu wir fragen oder dass wir generell den Input weiterverarbeiten würden. Da brauchen wir schon immer einen Written Consent für. Also ohne geht das gar nicht.
Und was würdest du jetzt entweder kleinen Firmen oder auch großen Firmen oder halt auch einzelnen EntwicklerInnen empfehlen, wie sie jetzt zum Beispiel an ein neues Projekt am sinnvollsten rangehen, wenn sie jetzt UX von Anfang an mitdenken wollen?
Um ganz einfach bei gewissen Produktentwicklungs, wie soll ich das jetzt sagen, an gewissen Eckpunkten immer einen Test mit bedenken. Zumindest einen.
Mindestens einen.
Das reicht, ja. Zumindest einen, ja.
Zumindest einen, ja, cool. Christine, ich habe noch eine Frage. Und zwar, das kam auch gerade noch, bist du denn gleich noch für ein Pausengespräch im Anschluss?
Einfach im Channel bleiben, ja, sicher, natürlich.
Beziehungsweise gleich in unseren Pausenraum wechseln. Ich glaube, okay. Menschen haben vielleicht noch ein paar weitere Fragen. Vielleicht geht es da auch um ein konkretes Ding. Na, schauen wir mal.
Sagst du mir, wie ich da hinkomme?
Das machen wir gleich im Anschluss.
Okay, super. Entschuldige, danke.
Gar kein Ding. Ja, super. Ich schaue gerade hier bei mir in den Chat, ob gerade noch ein paar Fragen reinkommen. Christine, gibt es denn irgendetwas, was du Menschen gerne noch mit auf den Weg geben möchtest, fürs nächste Projekt oder was auch immer, so eine Faustregel oder so?
Ja, generell, bitte, wenn Produkte entwickelt werden, bitte immer an die Nutzer denken und die auch befragen. Die Zukunft immer, immer, egal in welcher Form. Das ist wirklich sehr essentiell.
Okay. Ich glaube, das klingt nach einer sehr sinnvollen Sache. Das ist
und einfach, ja.
Ja. Eigentlich ja, jetzt wo du sagst.
So schlimm ist das nicht, ja.
Ja, großartig. momentan kriege ich hier keine weiteren Fragen rein. Dann würde ich sagen, wechseln wir rüber in den Pausenraum.
Okay.
Und ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Christine, fürs Einspringen, fürs ganz, ganz schnelle Einspringen für den Marc. Und ganz, ganz herzlichen Dank für diese Insights. War super spannend und ich hoffe, dass gerade im Bereich User-Centered Design da es demnächst auch noch ein bisschen, es wieder noch einen weiteren Push dafür gibt.
Ich auch.
Dankeschön.